zwischen Kohle und Currywurst liegt mehr, als du denkst. Echte Fälle, echte Menschen, dunkle Trips, Abgründe direkt vor deiner Tür.
Hallo ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute
bin ich wieder dran, Charlie. Dann bleibt der Sinn für mich. Hast du ein Ferienspezial in einem fremden, unbekannten Ort oder sind wir im Putt?
Wir gehen tatsächlich nach Nürnberg.
Oh ja, eine sehr schöne Stadt. Ich war da schon ein paar Mal. Du auch schon?
Nein, so. Gar nicht. Ich kenne nur die Rostbratwürstchen. Ja, aber weil jetzt Sommerferien hier in NRW begonnen haben oder jetzt beginnen am Montag, haben wir gedacht, machen wir jetzt schon mal wieder ein Ferien-Spezial. Und wie einige von euch festgestellt haben, sind wir jetzt auch wieder auf YouTube. Das hat große Freude bei dem einen oder anderen Stammi ausgelöst. Ja.
Ja, ich find's auch toll.
Ja, es finden übrigens einige, wir sollten in die Sommerpause gehen. Nicht, weil wir langweilig sind, sondern weil sie finden, wir sollten uns auch erholen. Aber wir gehen ja nicht in die Sommerpause.
Nein, denn vor allem, es ist ja nächste Woche das Spezial dran mit einer Überraschung.
Mhm. Ja, genau, genau. Ja, also bleibt wachsam mit der neuesten Folge. Genau, so. Und dann begeben wir uns auch schon in meinen Fall, also nach Nürnberg. Ja, und zwar geht es in der heutigen Folge um Heidi Dannhäuser. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie 49 Jahre alt. Heidi war eine unglaublich beliebte Postbotin in Fischbach. Das ist ein Stadtteil von Nürnberg. Durch ihren Job hat sie natürlich wahnsinnig viele Leute gekannt und man wusste auch, wer sie so war. Und da quatscht man halt auch gerne nochmal mit der Postbotin und man weiß ein bisschen was voneinander. Heidi war eine zierliche Frau, etwa 1,64 groß und sie hatte auffällig blonde Locken. Und es ist jetzt ganz wichtig, sie war nämlich kurz vor ihrem Verschwinden, darum geht's nämlich heute, beim Friseur und sie hat so ein Umstyling gemacht.
Oh.
Sie hat sich die Haare schneiden lassen. Insgesamt wurde Heidi so als sehr sportlich und attraktiv und auch lebensfroh beschrieben. Und ja, sie war so wirklich immer sehr entschlossen und hatte immer ein fröhliches Lächeln auf den Lippen und wirkte dadurch deutlich jünger als 49. Sie war halt auch so ein bisschen in der Phase eines Umbruchs, was sich jetzt ja schon durch den Friseurbesuch angedeutet hat.
Ja.
Sie wollte dann, oder hat immer allen von so einem kompletten Neustart erzählt. Kurz sofort war sie sogar shoppen und shoppen mochte sie eigentlich gar nicht und hat das gehasst. Aber sie hat so ihre komplette Garderobe ersetzt.
Mhm. Das heißt aber wirklich, da ist wirklich ein großer Umbruch. Ja. Eine Frau mit so vielen liebgewonnenen Traditionen bricht. Andererseits ist 49 und 50 auch so ein Durchbruch, ne? Da fangen die Wechseljahre oder manche sind schon früher drin, aber bei manchen beginnen die jetzt. Ich glaube, da muss man sich als Frau nochmal völlig neu erfinden.
Ich vermute da jetzt gleich einen anderen Hintergrund, aber ich weiß ja auch schon ein bisschen mehr wie du, deshalb, das kann schon sein, aber ich vermute vielleicht auch, dass man da doch nochmal eine neue Bekanntschaft geschlossen hat, aber dazu sage ich jetzt gleich mal was. Also, dieses Umstyling ging tatsächlich so weit, dass sie sogar einen Termin bei einem Schönheitschirurg hat, um sich ihr Kinn anpassen oder verändern zu lassen, mit dem sie so ein bisschen Probleme hatte.
Ich schätze, da steckt ein Mann dahinter.
Ja, schauen wir mal weiter, was überhaupt so in Heidis Privatleben los ist. Zum einen war Heidi schon immer sehr sportbegeistert und sie liebte auch das Joggen im angrenzenden Wald und Motorradfahren. Das wäre jetzt so überhaupt nicht meins. Aber sie brauchte so ein bisschen Adrenalin. Heidi hatte eine Familie und zwar hatte sie zwei Kinder. Einen Sohn, der bei seinem Vater lebte und eine Tochter, die eine geistige Behinderung hatte. Und sie lebte in einer entsprechenden Einrichtungen. Also wie schwer jetzt da die geistige Beeinträchtigung war, weiß ich nicht. Aber wenn sie halt schon in so einer Einrichtung gelebt hat, denke ich mal auch, dass da ein bisschen mehr Pflegebedürftigkeit hintergesteckt hat. Also Heidi war ja einmal schon verheiratet und hatte zum Zeitpunkt und auch 2010 schon einen Lebensgefährten, mit dem sie sich ein Haus gekauft hatte, in der Prellergasse in Nürnberg. Ihr Lebensgefährte hatte allerdings eine schwere Erkrankung und hat dadurch seinen Job verloren und war sehr viel zu Hause. Und genau da fangen die Probleme zwischen Heidi und ihm so ein bisschen an und es fängt an zu kriseln. Wenn jetzt einer immer wieder zu Hause ist und der andere halt einen Job hat, ja, das ist schon ziemlich so eine Zerreißprobe. Der eine hat halt viel Zeit und zerdenkt alles und sagt vielleicht, ah, warum hast du heute nicht schon mal angerufen oder geschrieben? Und der andere ist gestresst und sagt, ja, heute war die Tour vielleicht als Postbotin vom Wetter irgendwie sehr anstrengend und ich konnte den gar nicht schreiben. So in etwa stelle ich mir das zum Beispiel vor. Es kommt dann auch zu häufigen Auseinandersetzungen, von denen sogar die Nachbarn regelmäßig mitbekommen. Als Heidi einer ihrer Schwestern von diesen Streitigkeiten erzählt, äußert dann die Schwester, dass sie auch wirklich Sorge um Heidi hatte.
Aha.
Genauso über die Hintergründe weiß man jetzt nicht, ob es zu Handgreiflichkeiten gekommen ist, aber die Schwester hatte auf jeden Fall die Sorge, dass der Lebensgefährte von Heidi handgreiflich werden könnte. Aber genaueres weiß man nicht und deshalb ist alles andere jetzt so ein bisschen Spekulation. Ja, die Frage ist jetzt, hat Heidi irgendwie selber versucht, aus der Situation ein bisschen rauszukommen? Und das hat sie tatsächlich gemacht. Also Heidi hat bei ihrem Arbeitgeber der Deutschen Post nachgefragt, ob sie nicht eine Angestelltenwohnung, also eine sogenannte Postwohnung für Mitarbeiter bekommen könnte.
Ah ja.
Und ihr wurden auch ein, zwei vorgeschlagen, aber dann hat sie da tatsächlich doch abgesagt oder sich die gar nicht erst angeschaut. Nur wenige Monate vor ihrem Verschwinden hat Heidi dann aber auch noch eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Also das heißt, sie hat vielleicht schon geplant, einen Anwalt in Anspruch zu nehmen, vielleicht auch wegen dem gemeinsamen Haus, was sie sich mit dem damaligen Lebensgefährten gekauft hat.
Ja. Oh ja, das klingt sehr danach.
Mhm. Und das ist jetzt auch irgendwie ein starkes Indiz. Und sowas schließt man ja auch nicht ohne Grund ab. Also denke ich, dass Heidi schon entweder mit einer Trennung geplant hat oder damit gerechnet hat. Jedenfalls machst du das nicht, wenn du total zufrieden bist. Dass die beiden jetzt quasi nur noch Mitbewohner waren, das zeichnet sich dann auch etwas später ab. Ja, vor ihrem Verschwinden hat Heidi tatsächlich eine Kontaktanzeige geschaltet und auch über die ein oder andere App sich um neue Bekanntschaften bemüht und sich auch umgesehen. Einen neuen festen Mann gab es noch nicht, aber sie hatte definitiv auch ein paar Dates. Also sie hat halt auch ihrem damaligen Lebensgefährten wohl gesagt, so, hör mal, ich möchte jetzt, dass das hier endet.
Mhm.
Aber damit war er so gar nicht einverstanden.
Ja, klar, das ist ja auch das Haus, ne? Wenn man da auch noch einen Kredit oder sowas abzahlt, dann ist da eigentlich so das Lebenswerk kaputt. Es ist auf beiden Seiten nur ein schwerer Verlust. Also da ist dann das Haus verkauft, man muss da die Kredite von abzahlen, da bleibt eigentlich auch kein Gewinn mehr über in der Regel. Also das klingt nicht gut. Das klingt nach dem Ende eines Lebenstraumes. Also für ein Haus streiten sich Leute wirklich bis aufs Blut.
Oh ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Also wir sind jetzt tatsächlich, die Jahre, wie gesagt, sind so dahin geplänkelt. Es kam immer wieder zu diesen Streitigkeiten und dann auch dieser Umbruch. Und wir sind jetzt im Jahr 2013, 12. November. Es eskaliert mal wieder zwischen ihrem Lebensgefährten und Heidi. Diesmal ging es, wie du schon sagst, das hättest du es vorausgesehen, um die gemeinsamen Raten für das Haus. Und die sind anscheinend nicht gezahlt worden. Oder?
Oh Gott.
Ja.
Da kommt die Zwangsversteigerung. Und da kommen Mahnkosten. Und da kommt ein Verfahren. Ach du lieber Himmel.
Ich weiß halt nicht, ob die sich abgewechselt haben mit den Raten. Du einen Monat, ich einen Monat. Jedenfalls, oder die haben ein gemeinsames Konto gehabt, von dem die Raten abgingen. Jedenfalls ist die gemeinsame oder sind gemeinsame Raten nicht gezahlt worden. Dieses Streit hören dann auch mal wieder die Nachbarn. Und zwar ruft dann Heidi abends gegen 18 Uhr auch ihre Schwester Petra an. Und Petra ging allerdings nicht ans Telefon. Ob der Streit dann da noch im Gange war, als Heidi gerade angerufen hat oder schon vorbei war, kann man jetzt sehr schlecht rekonstruieren. Der Fall wird auch später übrigens bei Aktenzeichen XY gezeigt. Und in dieser Filmszene wird demonstrativ Alkohol auf dem Tisch dargestellt.
Aha.
Die Wohnung wirkt dann total unordentlich und zerstreut. Der Lebensgefährte war heftig am Trinken. Ob das sich jetzt genau so abgespielt hat, weiß ich allerdings nicht. Die Filmszenen weichen mir ja manchmal so ein bisschen von den tatsächlichen Ereignissen ab. Das kann man nicht immer ganz so rekonstruieren. Machen wir jetzt mal einen Cut. Am nächsten Tag, dem 13. November, geht Heidi erstmal noch zur Arbeit und abends ist sie wieder zu Hause bei ihrem Lebensgefährten. Laut seinen Angaben soll sie später am Abend gemeinsam mit ihm noch ferngesehen haben und er hat sich dann irgendwann seinen PC aufgerüstet und den aufgeräumt. Und er behauptet dann auch, dass er die ganze Nacht an diesem PC gesessen hat und sei dann irgendwann eingeschlafen und erst gegen 5 Uhr ins Bett gegangen. Und er konnte jetzt nicht sagen, ob Heidi um 5 Uhr morgens im Bett lag oder nicht.
Huh?
Genau. Er wusste nicht, ob sie im Bett oder auf dem Sofa lag. Die haben halt auch manchmal schon getrennt voneinander geschlafen. Deshalb hat er sich da vielleicht nicht so aufmerksam drum gekümmert, liegt die jetzt neben mir oder eben nicht. Ja, jetzt wird's etwas kurios. Am Donnerstag, als der Lebensgefährte am 14. November aufwacht, steht die Terrassentür offen. Heidis Handy liegt im Schlafzimmer, aber ihre gewohnten Jogging-Sachen sind weg, sagt er zumindest. Heidi selbst ist ab jetzt unauffindbar. Am Donnerstag hatte sie glücklicherweise frei und da ist dann auch ihr Fehlen, weiß man dann nicht, ist irgendwas ungewöhnlich oder nicht. Der Lebensgefährte denkt zunächst, sie kommt gleich vom Joggen zurück. Als sie aber nach Stunden immer noch nicht wieder da ist, fährt er Heidis übliche Joggingstrecke ab. Das sind alles seine Aussagen. Bezeugen kann das erstmal keiner. Er findet sie auf dieser üblichen Joggingstrecke natürlich nicht. Und dann ruft er Heidis Verwandte an und das kann natürlich dann belegt werden. Aber niemand weiß, wo sie sein könnte. Am nächsten Tag, dem 15. November, gibt es immer noch keine Lebenszeichen. Schließlich stellt er zusammen mit Heidis Schwester eine Vermisstenanzeige. Das kann man ja dann belegen. Der Lebensgefährte erzählt der Polizei auch direkt von dem heftigen Streit, also gibt das auch zu, dass sie sich ein paar Jahre gestritten haben. Die Beamten kommen dann auch recht schnell und schauen sich kurz darauf auch das Haus an und finden aber bei ihrem ja kurzen Besuch nicht wirklich was Auffälliges.
Also zumindest schon mal kein Blut und keine verdächtigen Substanzen.
Ja,
und
ob sie das direkt mit Schwarzlicht gemacht haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schauen sie sich erstmal um und grob siehst du kein Blut.
Mhm.
Es kommt auch zu einer großen Suchaktion mit Hubschrauber und Hunden. Das führt aber zu keinem Ergebnis. Heidi war ja auch in den sozialen Medien sehr aktiv, aber auf all ihren Kanälen und Account herrscht Funkstille.
Und das ist so ein bisschen. Okay, also sie geht da auch. Okay, also klar, wenn sie bedient die nicht mehr, okay, dann ist schon davon auszugehen, wenn sie das regelmäßig macht, dass da was passiert ist. Ne?
Genau. Und das,
also man trennt sich ja vom Lebensgefährten, aber nicht unbedingt von seinen Leuten auf den sozialen Medien.
Richtig. Und ja, Handy und Dokumente wie Ausweis liegen halt auch zu Hause. Also alles, was wirklich wichtig ist, hat sie zurückgelassen. Das spricht ja eigentlich gegen ein freiwilliges Untertauchen. Wer hat schon Geld, Papiere und Smartphone irgendwie schon besorgt und ist dann einfach verschwunden? Forscht die Polizei ein bisschen weiter nach und stellt sich heraus, dass sie 20 Jahre vor ihrem Verschwinden bereits einmal einen Suizidversuch unternommen hat. Aber die Familie betont sofort, dass sie, ne, das muss ja dann so mit 29 gewesen sein, wirklich gefestigt gewesen sei und sich einfach in den 20 Jahren wirklich persönlich sehr entwickelt hat. Sie hätte sogar, wie gesagt, handfeste Pläne für die Zukunft. Ja, eben auch dieser Termin beim Arzt wegen der Kinnkorrektur und diesem Umstyling. Und ich finde, so wirkt nicht jemand, der jetzt wirklich eine depressive Episode hat, kann natürlich auch, könnte mehr. Was denn, wenn man es so ins Gegenteil hinaus schlägt?
Aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. In der depressiven Episode müsste die eigentlich völlig platt sein. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das klingt wie jemand, der gerade sein Leben ganz aktiv in die Hand nimmt und was gestalten will.
Genau, und wenige Tage später, am 24. November, wäre die Heidi auch 50 dann geworden. Und sie hatte halt auch schon ganz viele Getränke und Deko für ihren Geburtstag im Keller gesammelt. Und das macht man eigentlich nicht, wenn man die Pläne nicht hat. Also dann schleppst du nicht irgendwelche Kästen heran. Findet man dann auch noch später Heidis getragene Laufkleidung und ihre Trinkflasche. Und das lässt ja eigentlich den Schluss zu, dass sie von dem vorherigen Lauf womöglich am Mittwoch dann doch zurückgekehrt war. Die Frage ist dann, was ist nach dem Joggen passiert? Also muss sie ja tatsächlich das Haus nochmal betreten haben, wenn man jetzt dann im Nachhinein nochmal Schmutzwäsche vorfindet. Das kann ja auch dann alles sein, dass die Tür da offen stand.
Also das klingt eigentlich, wenn, dann eher so, als ob sie nicht beim Joggen getötet worden ist, sondern in dem Fall wäre sie ja dann im Haus getötet worden.
Ja.
Das würde natürlich nicht auf einen zufälligen Mörder hinweisen, sondern natürlich wieder auf ihren Schatzemann zu Hause, dem das gruselig mit dem Haus ist.
Ja, die Polizei suchte dann trotzdem intensiv den sogenannten Eisweiher ab. Das war so ihre Stammjoggingstrecke. Aber dort gab es auch keine Spur. Also eine Zeugin will zwar am 14. November gegen 17 Uhr einen Schrei am Eisweiher gehört haben, aber laut Familie ging Heidi nie in der Dämmerung joggen. Und um die Uhrzeit war es ja auch schon wirklich sehr dunkel und kalt. Und ob der Schrei da am Eisweiher wirklich von Heidi stammte, das weiß man nicht. Also, dass man dann sagt, ja, vielleicht ist sie dann da doch nochmal nach der einen Jogging-Tour zurückgekehrt. Insgesamt durchsuchte die Polizei das ganze Haus dreimal. Die letzten ganz großen Aktionen fanden am 14. Mai 2018 statt, also fast 5 Jahre später. Mittlerweile bestand nämlich der konkrete Verdacht auf ein Tötungsdelikt. Es wurde extrem explizit gesucht. An Georadar, in Wänden und Böden und in Hohlräumen des Hauses wurde gesucht und es wurden sogar Archäologie-Spürhunde eingesetzt. Und in der Presse wurde von einem möglichen Fund berichtet. Für die Schwester war das die absolute Hölle und nervlich kaum auszuhalten. Aber der Ermittler stellte dann zum Glück klar, dass das nicht der Wahrheit entsprach und man nichts gefunden hatte. Vielleicht hatte ein übereifriger Reporter einfach was ein bisschen reininterpretiert.
Ja.
Das Haus wurde dann im März 2018 versteigert und der Lebensgefährte zog schließlich aus. Heidis Sachen wurden von ihrer Schwester eingelagert. Sie sagte dann irgendwann ganz rührend, wenn Heidi dann doch irgendwann zurückkommen sollte, hat sie noch ein bisschen was von ihrer bekannten Kleidung und auch ein persönliche Dinge, die sie dann vorfinden kann. Mit das Traurigste an dem ganzen Fall ist, dass Heidis behinderte Tochter bis heute nicht ganz klar gemacht werden konnte, dass die Mama nie wieder zurückkommt. Ja, das ist so, also die hat nicht verstanden, dass Mama weg ist. Das tut einem ja wirklich sehr weh. Und Ungewissheit ist ja in solchen Fällen immer das Schlimmste. Es gab dann in den Jahren danach leider auch geschmacklose Trittbrettfahrer. Im Jahr 2014 bekam die Familie zum Beispiel eine anonyme SMS über einen angeblichen Psychopathen namens Pino, der angeblich Bescheid wüsste, aber danach kam auch nie wieder eine Nachricht, dass mit Heidi seiner Meinung nach passiert worden sei. Einigen Internetforen wird dann später viel diskutiert, dass der Fall August Walter am 25. Juni 2012, also gut ein Jahr vor Heidis Verschwinden, mit Heidis Verschwinden zu tun hätte. Und zwar ist das ein älterer Herr, der an Demenz erkrankt war, der August Walter hieß. Und der war mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Und er wohnte genau in derselben Straße wie Heidi, also in der Pellergasse, nur wenige Häuser von Heidi entfernt. Und wollte ein Jahr früher auch zum Eisweiher und er wurde auch nie wieder aufgefunden. Aber ich finde das jetzt irgendwie nicht so unbedingt, als würden die beiden Fälle zusammengehören. Also, dass da jetzt so ein Mörder rumläuft und einmal einen demenzkranken Senior umbringt und ein Jahr später die fitte Postbotin angreift, ist für mich ein bisschen irgendwie weit dahergeholt. Theorien gibt es viele, zum Beispiel das freie Untertauchen oder auch Suizid bis hin zur unglücklichen Partnerschaft. Die Familie ist sich aber jedoch sicher, dass Heidi etwas zugestoßen ist. Die Schwester hat auch eine Homepage eingerichtet und die Schwester hat dann auch darauf geschrieben, dass sie nach so vielen Jahren einfach davon ausgehen müssen, dass Heidi leider nicht mehr lebend zurückkommen wird. Sie hoffen allerdings trotzdem noch so zum kleinen Teil auf ein Lebenszeichen oder zumindest, dass sie irgendwann auch mal Gewissheit bekommen. Aktuell ruhen die Ermittlungen zum Fall Heidi Dannhäuser. Die Schwester hat Akteneinsicht beantragt und dann auch bekommen und prüft jetzt selber so die Spuren über das Verschwinden ihrer Schwester. Jetzt die Frage an euch oder auch an dich, Betty. Was sind eure Theorien zum vermissten Fall Heidi? Und da wären wir dann auch schon am Ende unseres Falls.
Ja, Theorie. Theorie 1 wäre, die Frau ist in der Midlife-Crisis. Aber sie braucht ja ihr Gehalt trotz alledem und sie braucht ihr Konto. Und wenn sie ein zweites Konto hätte, hätte die Polizei das mit Sicherheit auch rausgefunden.
Ja.
Also sie hat kein Konto. Ohne Konto kann ihr Lohn nicht überwiesen werden. Also sie hat dann offenbar, hätte dann auch offenbar vorgehabt, ihre Arbeit nicht weiterzumachen. Und eine Poststelle gibt eigentlich keiner, der bei Sinnen ist, freiwillig auf. Andererseits, eine Midlife-Crisis ist natürlich immer ein... Ja, also 49 ist eigentlich wirklich so eine Geschichte, wo für Frauen das wirklich krass ist.
Ja.
Aber trotzdem. Dann natürlich der Verlust des Hauses. Das wäre natürlich ein Grund für beide Seiten zum Eskalieren, denn das ist ja quasi ihr Lebenswerk. Die werden nicht mehr schaffen, es mit 50 und so nochmal sich sowas aufzubauen. Das wird nicht mehr möglich sein. Wenn die ihre Raten abzahlen müssen, dann war es das. Dann war das der Versuch mit dem Haus und das war es dann. Das ist eine ganz üble Geschichte. Wegen Häusern bringen sich Leute gerne um. Also die Möglichkeit 1 wäre natürlich in der Midlife-Crisis, sie hat einen tollen Mann kennengelernt und ist abgehauen. Völlig überlastet wegen ihrem behinderten Kind und einem Mann, mit dem sie sich nur streitet. Dann müsste sie aber wirklich jemanden kennengelernt haben, der sie finanziert oder der sagt, komm, ich habe auf Mallorca eine Zweitwohnung, komm mit mir, ich habe ein schönes Leben. Das ist ja möglich, aber ja... Aber da hat sie nicht mal den Pass. Na gut, in der EU kommst du auch ohne Pass, klar. Aber die Polizei müsste ja dann herausgefunden haben, ob jemand einen zweiten Personalausweis ausgestellt hat. Und dass alles das nicht passiert ist, deutet doch sehr massiv darauf hin, dass sie einfach tot ist. Sie hat kein neues Konto in Europa dann wohl eröffnet, einen neuen Personalausweis in Europa eröffnet. Das spricht eigentlich massiv dagegen, dass sie noch lebt.
Ja.
Und vor allem nach so vielen Jahren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der ein so starker Familienmensch ist, seine Familie in Angst und Schrecken versucht und sich nicht mehr meldet. Zumindest zur Schwester hätte die Kontakt aufgenommen. Deshalb bin ich sicher, die ist tot. Und die muss eigentlich auch im Haus getötet worden sein. Vielleicht nicht mit Blut. Also wenn die jetzt erwürgt worden wäre oder sowas, dann würde man ja auch keine Blutspritzer finden. Oder sie hat einen Schlag am Kopf gekriegt. Das würde man ja gar nicht nachweisen können.
Ja.
Man könnte sie auch dann ganz normal im Auto sitzend wegtransportieren. Die Hunde würden nichts finden, weil natürlich das Auto voll mit ihren Spuren ist. Dann wäre die Frage, wo ist die Leiche? Und solange keine Leiche aufgetaucht ist, wird das sehr, sehr schwierig. Aber wenn die Joggingklamotten sich im Haus befinden, die ganzen Sachen, Konto und alles andere ist auch im Haus und vorher war ein Streit um das Haus. Und man, ich meine, der Mann ist ja nicht blöd, der sieht ja, dass seine Frau sich verändert, dass sie die Haare neu macht. Das ist, was ist mit dem Motorrad eigentlich? Das ist auch noch da, ne? Also das klingt eher nach einem Mord. Oder nach einem Streit und sie kommt vom Joggen zurück, er liegt noch im Bett, die zwei geraten in Streit. Der Streit wird handgreiflich, dabei haut er ihr einen über die Rübe und sie kippt weg und das war's. So klingt es eigentlich.
Ja, so klingt es eigentlich. Die Vermutung habe ich auch.
Ja, ne?
Ja. Ja, ihr Lieben, welche Vermutung habt ihr? Genau, gebt euch doch mal oder gebt uns doch gerne mal in unserer nächsten Umfrage Bescheid, was ihr so denkt. Hm? Und genau, schaut bei Spotify rein und nehmt an der Umfrage teil, äußert eure Theorien. Ja gut, ihr Lieben, dann wären wir auch schon am Ende. Und
ja, dann wünschen wir es auf euch alle, auf alle Fälle schöne Ferien, sichere Ferien. Streitet euch nicht in den Ferien mit unbekanntem Ausgang.
Oder eurem Partner.
Ja, ganz genau.
Es gibt immer die Möglichkeit einer sauberen Trennung, wenn ihr
Da gibt es sogar mit einem Haus. Man kann sich überlegen, ob nicht jeder eine einzelne Wohnung nimmt und so weiter. Man kann ja ein Haus auch in Wohnungen aufteilen. Es gibt für alles eine Lösung.
Ja, es gibt für alles eine Lösung. Manchmal findet man ja vielleicht doch wieder zusammen.
Ja, oder in einem großen Haus findet jeder jemand Neues.
Das kann auch passieren. Ja, ja gut, ihr Lieben. Dann bis zum nächsten Mal. Und dann ist Betty wieder dran.
Ja.
Macht's gut, ihr Lieben.
Bis dann. Schöne Ferien. Ciao.
Tschüss.
Danke, dass du zugehört hast. Das war Zwischen Kohle, Currywurst und Mord. Der nächste Fall wartet bereits. Skript: Betty und Charlie. Musik und Sounddesign: Chris Noctis.